Ja, ich lese mal den Text vor. Es geht um 1. Mose 15, wer es dabei hat, darf es gerne aufschlagen. Und wir haben was gestern im Seminar gehört beim Friedemann. Bevor wir die Bibel lesen, wird gebetet. Fand ich gut. Jawohl. Beten wir noch. Ja, lieber Vater im Himmel, du erreichst uns mit deinem Wort. Du redest in deinem Wort zu uns. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir recht hören und verstehen, dass dein Wort in uns Wurzeln schlägt und Früchte trägt. Amen. Ich lese nach der guten alten Luther-Übersetzung hier. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles, zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham verscheuchte sie. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen. Denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Soweit der Text. Ja, wenn wir jetzt wieder uns in diese Zeitgeschichte kurz reindenken mit Abraham, wie er da sitzt in seinem Zelt, verzweifelt, verzagt. Und dann spricht Gott ihn an und sagt, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das hat Abraham ein bisschen gestochen, das merken wir gleich an seiner Reaktion. Ne? Es spricht es ihm förmlich heraus, Herr, mein Gott, was willst du mir denn geben? Ich gehe ohne Kinder daher und mein Knecht Eliezer wird alles erben. Wir erleben hier bei Abraham gar nicht so als diesen großen Glaubenshelden. Eher in Resignation, in Zweifeln, in Verzagtheit. Abrahams Seelenzustand ist nicht gerade der beste, würden wir sagen. Die Vergeblichkeit seines Lebens scheint ihm groß zu werden. Die Einsamkeit, die Schutzlosigkeit. Müdigkeit, fast depressiv oder vielleicht schon voll depressiv. Deshalb die Anrede von Gott. Fürchte dich nicht. Ich bin dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Schild. Das steht fast im krassen Widerstand oder Widersatz zu dem, was Abraham erlebt bis hierher. Abraham erlebte Wirklichkeit scheint anders zu sein als Gottes Verheißung. Wir kennen das ja zuweilen auch. Zweifel haben, verzweifelt sein. Dann dürfen wir auch das offen Jesus raussagen. Abraham macht jetzt ja auch ja keine förmlich schöne Anrede, sondern es platzt es ihm raus, was seine Not ist, seines Herzens. Gott kennt doch unsere Gedanken sowieso. Bleiben wir ganz offen und frei. Aber bleiben wir im Gespräch mit Gott, das ist ganz wichtig. Auch wenn wir Zweifel haben, wenn ich verzagt bin, wenn ich mit Gott ringe, bleiben wir im Gespräch mit ihm. Von der Hanna im Buch Samuel wissen wir auch, was heißt da von ihr? In tiefer Bekümmernis und unter viel Tränen betete sie zum Herrn und schüttete ihr Herz aus. Unser Herz vor Gott ausschütten, ehrlich werden vor Gott. Und Gott, wie reagiert er auf diesen Ausbruch des Abraham? Er spricht ihn an und sagt, fürchte dich nicht. Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe doch dahin, jetzt kommt die Not raus. Ich gehe dahin ohne Kinder. Das war ja damals ja ganz wichtig, dass auch ein Fürst, ein Stammvater wie Abraham Nachkommen hat. Und Gott hat sie ihm ja versprochen. Und schau Gott, dein Versprechen, es ist leer, tote Hose, nichts los. Mir willst du keine Nachkommen anscheinend geben. Da kommt dieser Groll, diese Bitterkeit, so sagt es Helmut Frey, aus dem ich manche Anleihen genommen habe, hier gedankenmäßig, in der Andacht, da kommt diese Bitterkeit raus. Die Erfahrung, die an den Aussagen Gottes schier gar verzweifelt und scheitert. Soweit kam es mit unserem Freund Abraham. Und Gott, was macht er jetzt mit diesem verzweifelten Herzen von Abraham? Er sagt einfach, nein, Abraham, das, was du denkst, ist falsch. So wird es nicht sein. Einer von deinen Nachkommen, aus deinen Lenden kommen wird, der wird der Erbe sein. Und in Abrahams Seele prasseln in diesem Moment zwei Wirklichkeiten aufeinander. Die Wirklichkeit, die ich real sehe in dieser Welt und die Wirklichkeit der Verheißung Gottes. Und seine Seele wird zu einem Schauplatz, zu einem Kampfplatz. Und was ist, wenn es so heiß hergeht in einem? Tut frische Luft gut. Was macht Gott? Abraham, komm mal raus aus dem Zelt, geh mal in die frische Luft. Genau das läuft hier ab. Ne? Und er ruft Abraham raus, aus seinem Zelt herauszukommen, nach oben zu schauen. Nach oben schauen. Schauen wir nach oben, wenn wir verzweifelt sind? Oder nur nach unten? Wir kennen ja alle, wie depressiv Menschen sind. Das sieht man oft schon an der Körperhaltung. Sie schauen ganz einfach oft gebückt nach unten. Lasst uns diesen Blick nach oben haben, weil wir wissen, Gott redet mit uns. Und während er dann so draußen ist und Gott ihm sagt, so wie dieses Sternzelt da oben, so viel, wie wenig du die Sterne zählen kannst, so viel sollen deine Nachkommen werden. Und jetzt kommt dieser entscheidende Moment, in diesem Kampfplatz im Abrahams Herz gibt es eine Entscheidung. Ich vertraue dir, Gott. Und genau das, er sich jetzt festmacht in Gott, in diese Verheißung, in diesem Sternenzelt-Verheißung, die Gott ihm gibt. Und Abraham glaubte Gott, heißt es. Und dieses Wort Glauben im Hebräischen ist ja nicht so, wie wir jetzt, ich glaube, morgen wird es schönes Wetter. Entschuldigung, das ist in der Bibel nie gemeint, im Glauben heißt. Das hat ein Gewissmachen. Helmut Frey schreibt, dass du ein Anker werfen auf einem festen Grund. Das ist Glauben. Glauben ist nichts Wagemutiges, wie das Wetter wird schön heute. Abraham sag ich schon. Also, wir haben noch geredet, wie wird es mit dem Wetter heute? Ne? Da kann man glauben. Ne? Also in unserem Nein, das ist die biblische Glaube ist ein Festmachen. Ein Anker werfen, einen Halt gewinnen, sich gründen, Gewissheit finden. Und obwohl er nichts in der Hand hat, macht er sich fest an Gottes Wort. Dennoch Glaube. Der Glaube ist kein unpersönliches Fürwahrhalten, sondern ein vertrauensvoller Aufbau einer Beziehung zu einer Person. Das wird im Althochdeutschen ganz klar, denn da heißt nämlich das Wort Geloben, kommt aus dem Wort Verloben raus.
Da macht sich zwei Leute aneinander fest, werfen Anker einander in die Herzen. Und genau das macht Abraham hier auch. Er wirft Anker in Gottes Herz hinein, in Gottes Zusage, in Gottes Wort. Deshalb sind nicht alle Zweifel und alle Fragen fort. Und wir sehen ja auch, wie er ja, dann ja darauf reagiert, wie es weitergeht. Und Gott ihm dann diese Zusage gibt und er dann sagt, was ist jetzt? Wie ist es mit dem Land? Und woran soll ich das merken, dass das jetzt wirklich war? Kannst du mir etwas Sichtbares geben? Jetzt ringt er um ein sichtbares Zeichen. Und jetzt sagt Gott, du, jetzt holst du mal Opfertiere, wertvolle Opfertiere. Nicht nur einfach 0815, so, sondern wirklich dreijährige Tiere, die in voller Kraft und Saft sind. Opfere das. Und Abraham macht das. Er holt diese Opfertiere, die Kuh, die Ziege, den Widder, die zwei Tauben und tut es, wie wir es vorhin in dieser Kurzgeschichte gehört haben, in diesem Bund. Er zerteilt sie und legt sie auseinander, wie es damals beim Vertragsschluss zwischen Fürsten üblich war. Ein Blutbund wird geschlossen. Und jetzt wartet Abraham, jetzt kommt eine Geduldsprobe. Wir merken, er wird müde, wenn wir diese Geschichte hier lesen, wie Abraham dann müde wird. Es wird dunkel, der Tag vergeht. Und dann kommen die Raubvögel, ganz normal dort in dem Land. Aber hier ist auch, warum berichtet der Bibelschreiber uns diese Geschichte, dass dann diese Geier kommen und die wollen die Fleischstücke wegreißen. Und Abraham muss sie vertreiben. Kennt ihr das, wo Vögel was wegreißen? Da kennen wir doch die Geschichte von Jesus, wie er es erzählt, mit dem vierfachen Ackerfeld. Und das Wort, das ausgestreut ist, das auf dem Weg liegt und das zertreten wird, wer kommt denn da? Da kommen auch die Vögel und ziehen es weg, das Wort Gottes. Wollen das Wort, das ausgestreut ist, wegnehmen. Und dann erklärt ja Jesus und sagt, das ist der Teufel, der das Wort wegnimmt. Der Satan. Und so dürfen wir auch hier Finsternismächte sehen, die diesen Verbundesschluss zwischen Gott und Abraham zerstören wollen, die diese Opfertiere entweihen wollen. Und Abraham stellt sich zu diesem Bund und hält ihn frei und dann schläft er ein und dann kommt etwas Seltsames. Da nun die Sonne untergegangen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Und da kommt Gottes Reden zu ihm. Und dann bestätigt er nochmal den Bundesschluss. Und woher dieser Schrecken über Abraham, der tiefe Schlaf? Wir kennen diese Sache mit dem tiefen Schlaf auch aus dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Sie sind unterwegs mit Gott, sie sind unterwegs zu dieser Hochzeit. Und dann kommt es, dass sie alle einschlafen. Es kommt ein Schlaf auch in der Gemeinde Jesu manchmal, dass wir einfach schlafen, müde sind vom Kämpfen, wie auch Abraham. Aber dann kommt so ein Schrecken auf hier bei ihm. Was ist das? Dieser Schrecken, wie kann man den erklären? Und da hat Helmut Frey so diesen Gedanken auch, dass wir vor Gottes Allmacht erschrecken. Deshalb war auch meine Einleitung, die kam nicht von ganz ungefähr, dass ich sagte, stehen wir auf. Diese Achtung, die wir vor Gott verloren haben, zum Teil in unseren Gemeinden, wo es einfach nur noch leger ist, da steht die mit der Hosentasche und betet so ganz leger. Wer ist denn Gott? Ist er eigentlich unser Hosenbüttel oder was ist los? Lass uns doch einfach mal auch wieder von unserer Körperhaltung, von allem, was wir haben und sind, Respekt Gott gegenüberbringen. Das ist dieser Spannungsbogen. Er, der uns sagt, er ist unser Freund. Er ist aber gleichzeitig dieser heilige Gott, vor dem Johannes in der Offenbarung, vorher lag noch, ein paar Tage vorher lag er beim Abendmahl noch an seine Brust, sein enger Freund. Und dann bei der Offenbarung des Johannes, einige Zeit später, da fällt Johannes in Ohnmacht, fällt er um, ist wie tot, weil Gott so heilig ist. Für uns ist das ein Spannungsbogen. Gott ist heilig und Gott ist aber auch unser Freund. Aber, lieber Vater, dürfen wir sagen, ist ein enormer Spannungsbogen für uns. Aber bei aller Freundschaft, bei aller Vertrautsein mit Gott, dem Vater, dass wir aber sagen würden, Papa, ich komme zu dir. Dieses Freuen einander, aber doch die Ehrfurcht haben und die Achtung entgegenspielen. Vielleicht wie ein Kind, aber ihren Eltern gegenüber. Seinen Eltern gegenüber, dem Vater gegenüber. Den achtete ich, mein Vater, aber ich habe ihn sehr gerne gemocht. Aber wenn er was gesagt hat, hat gegolten. Ne? Trotzdem habe ich ihn geliebt. Nehmen wir das aber für unsere Gottesbeziehung mit hinein. Gott ist heilig. Und gleichzeitig sagt dieser heilige Gott zu mir, Ich bin sein Freund. Er will einen Vertrag mit mir schließen. Und damit kommen wir auch ein Stück weit, dass Gott einen Bund geschlossen hat. Hier mit Feuer und Rauch, der dann durch das Opfer geht. Ist interessant, Abraham braucht nicht durchs Opfer gehen. Wenn er nämlich den Bund gebrochen hätte, dann müsste er sterben. Und so ist nur Gott alleine, der durch dieses Opfer durchgeht, bei dieser Geschichte mit diesem rauchenden Ofen, diesem Feuer und dem Rauch. Übrigens ganz ähnlich nachher beim Sinai, beim Bundesschluss. Da heißt es ja auch, der ganze Berg Sinai rauchte aber, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. So war es bei Mose auf dem Sinai. Hier ganz ähnlich bei dem Bundesschluss. Es findet ein Bundesschluss statt. Feuer und Rauch. Da fallen uns aber andere Geschichten ein mit dem Feuer. Und Gott, wo ein Bund schließt, wo er mit uns in Kontakt kommt. Da sind die Emmaus-Jünger unterwegs und Jesus redet ja unerkannt mit ihnen. Und wie sagen sie rückblickend, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete und uns die Schrift auslegte? Es gibt ein Feuer. Und Jeremia schreibt, Gott lässt durch Jeremia sagen, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr. Also, woran merken wir, dass die Zusage, die Verheißungen Gottes für uns gelten? So wie Abraham gelernt hat, seinen Anker in Gott zu werfen und zu vertrauen, obwohl er nichts Sichtbares in der Hand hatte, so dürfen wir Gott vertrauen. Und wir merken, wie er führt und leitet. Und manchmal haben wir auch nichts Sichtbares in der Hand, aber dann darf ich mich an etwas Sichtbares festmachen. Das Sichtbare, an dem ich mich festmachen darf, ist das, was Jesus selbst gestiftet hat. In diesem Abendmahl, das wir jetzt auch gleich feiern werden. Und denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann übermittelt uns hier Johannes im Evangelium ein paar Seiten weiter, da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch der mich isst, leben um meinetwillen. Soweit der Text aus Johannes 6. Sein Blut, sein Fleisch, das ist unser Leben. Das ist im übertragenen Sinne hier gemeint, wie auch wir gestern ja auch gehört haben, es gibt ja Bilder, die da sind. Aber dass wir jetzt, wenn wir das Abendmahl nehmen, sein Blut, sein Fleisch für uns zu eigen machen. Im Glauben es annehmen, unseren Glaubensanker in Gottes Wesen hineinwerfen und uns daran festmachen. Im Abendmahl bekennen wir, dass Jesus Christus für meine Sünden stellvertretend gestorben ist, für mich. Wir brauchen nicht durch den Bund, durch die Opfertiere hindurchlaufen. Gott war das Opferlamm in Jesus Christus, das für uns gestorben ist. Und ich lese noch die Worte vor, wie sie uns im Matthäusevangelium überliefert worden sind. Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten, wo willst du, dass wir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach, geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passa feiern mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihn denen und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg, auch im Brot und Saft. Dass du uns begegnest, Herr Jesus, und uns zugesagt hast, du wirst es mit uns neu trinken bei dir in deinem Reich. Wir freuen uns darauf. Und bis es soweit ist, schenk, Herr Jesus, dass wir doch als die Menschen bekannt sind in dieser Welt, die einen Anker in dich hineingeworfen haben, die einen Halt in dir haben. Dazu hilft uns in dieser Woche, die vor uns liegt. Gelobt sei dein Name. Amen.
Amen.